Tatsächlich würde ich argumentieren, es gibt viele Vorhaben der aktuellen Regierung, die jetzt diskutiert werden in den letzten Monaten, die vor allen Dingen den Effekt haben, die Spaltung zwischen Arbeitenden und die Konkurrenz zwischen Arbeitenden zu vertiefen. Und deswegen glaube ich, dass die Gewerkschaften wirklich verstehen müssen, dass diese Offensive der Bundesregierung, also von wegen wir alle müssen jetzt immer mehr arbeiten und der 8-Stunden-Tag steht auf der Abschlussliste, dass diese Offensive ins Mark von Absicherung von Lohnabhängigen, auch von emanzipatorischer Politik und von gewerkschaftlicher Stärke irgendwie zielt. Wenn das fällt, haben wir mehr Konkurrenz, mehr Hauen und Stechen. Deswegen hoffe ich tatsächlich, dass dieses Arbeitszeitthema sehr bald wieder zurückkommt. Und zwar mit Macht, weil dabei geht es ja nicht nur um die Umverteilung von gesellschaftlicher Zeit, da geht es auch immer um die Umverteilung von gesellschaftlichem Reichtum.
Ja, Leute, schön, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast zurück aus den Herbstferien. Und ich freue mich sehr, dass ich für euch in dieser Folge mit Nicole Meyer-Ahuja sprechen konnte. Die Soziologin sucht nämlich in ihrem aktuellen Buch Klassengesellschaft akut nach Ansatzpunkten, dem rechten Kulturkampf und dem Klassenkampf von oben, die wir gerade erleben, eine solidarische Politik entgegenzuhalten. Hetze gegen Erwerbslose, Antimigrationspolitik und Angriffe auf den 8-Stunden-Tag, mit all dem zielt die Bundesregierung ja darauf, Konkurrenz und Spaltung zwischen Lohnabhängigen zu verschärfen, und das mit Erfolg. Was es gegen diese Politik der Spaltung jetzt braucht, darüber spreche ich mit Nicole Meyer-Ahuja im Dissens-Podcast. Ich bin euer Host Lukas Sondreka, ich wünsche euch viel Spaß. Ja, Frau Meyer-Ahuja, schön, dass Sie zurück sind im Dissens-Podcast. Hallo.
Dankeschön, hallo Herr Sondreka.
Ja, wir wollen über Ihr Buch, Frau Meyer-Ahuja, Klassengesellschaft akut sprechen, in dem Sie zum einen natürlich die Kluft zwischen Arbeit und Kapital anschauen, aber auch die Spaltung zwischen verschiedenen Beschäftigten und wie sich die überwinden lässt. Für den Einstieg würde ich vielleicht gerne mal kurz mit Ihnen auf die politische Situation, die aktuelle, schauen. Ne?
Ja.
Da sehen wir ja eine spalterische Politik, also mit Bezug auf Rente, Pflege, Arbeitszeit oder auch Sanktionen gegen Erwerbslose. Wir erleben da gerade einen Angriff auf die Lohnabhängigen und den Sozialstaat, während die Privilegien von Überreichen unangetastet bleiben.
Ja.
Und wie gesagt, damit zielt die Regierung, glaube ich, auch sehr stark auf so eine Spaltung, ne, zwischen Menschen. Das scheint mir da eine zentrale Rolle zu spielen. Wir können Sie mal für den Einstieg schildern. Wie erleben Sie die Politik der Regierung gerade und wie fügt sich das am Ende auch in Ihre Analysen von einer sich verschärfenden Klassengesellschaft ein?
Ja, also das, was momentan unter der Überschrift Herbst der Reformen diskutiert wird, ist leider, muss man sagen, ein gutes Beispiel für das, was Sie als spalterische Politik bezeichnen. Also da erleben wir im Moment eine ziemlich deutliche Zuspitzung von dem, was ich auch in dem Buch beschreibe. Tatsächlich würde ich argumentieren, es gibt viele Vorhaben der aktuellen Regierung, die jetzt diskutiert werden in den letzten Monaten, die vor allen Dingen den Effekt haben, die Spaltung zwischen Arbeitenden und die Konkurrenz zwischen Arbeitenden zu vertiefen. Und die werden dann eben auch, das lässt sich auch schon ahnen, im Wesentlichen durchgesetzt dadurch, dass man die einen gegen die anderen aufbringt. Also die Diskussion über die Jungen, die die teuren Renten für die Alten bezahlen sollen, oder über die Niedriglohnbezieherinnen, die angeblich nicht mehr akzeptieren könnten, dass der Lohnabstand sozusagen zu denen, die im Leistungsbezug sind, im Bürgergeld beziehungsweise der Grundsicherung sind, dass der nicht groß genug sei. Oder die Diskussion über Deutsche gegen Migranten, Migrantinnen. Oder die Diskussion über Arbeitszeitpolitik und die Hetze auf diejenigen, die angeblich nicht genug arbeiten, um den Wohlstand in diesem Land zu wahren und so weiter und so weiter. Mhm. Das finde ich auch deshalb wirklich ein Problem, weil die Art, wie darüber diskutiert wird, ziemlich nah an dem ist, glaube ich, was der Wilhelm Heidmeier gerne als gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit bezeichnet. Also da geht es um die Sozialschmarotzer, um die alimentierten Alten. Diese üble Stadtbilddebatte, die wir in letzter Zeit haben, ich glaube, das ist echt Wasser auf die Mühlen der extremen Rechten, und zwar aus Reihen der Regierung. Und das, glaube ich, ist ein Problem. Es ist allerdings auch nicht ganz zufällig, dass die Diskussionen so laufen. Darum geht's dann in dem Buch, weil ich ja argumentieren würde, dass Kapitalismus ein System ist, was auf Differenz und Konkurrenz beruht. Und die politische Rechte, also egal jetzt, ob am extremen Rand oder nicht, profitiert natürlich ungeheuer davon, dass sie diese Logik des Systems einfach nur verstärken muss. Also eine solidarische Politik der Arbeit muss dagegen angehen. Das ist natürlich ungleich schwieriger.
Mhm. Das ist auf jeden Fall richtig. Viel wird davon abhängen, diese Spaltung zu überwinden und zwischen verschiedenen Menschen Solidarität herzustellen, das in Zukunft zu schaffen. Und da wird es bestimmt auch vor allem darum gehen, die Menschen wieder verstärkt entlang von Klassenfragen zu organisieren.
Genau.
Auch darum geht es in Ihrem Buch Klassengesellschaft akut, warum Lohnarbeit spaltet und wie es anders gehen kann. Ist genauso eine Suchbewegung, natürlich aus wissenschaftlicher Perspektive, wie heute eine zeitgemäße Klassenpolitik auch aussehen kann, worauf sie Antworten finden muss. Deswegen hätte mich vielleicht mal als nächste Frage interessiert, wie sich Ihr Buch, sage ich mal, in die allgemeineren Bemühungen einfügt, ja? Und welchen Beitrag erhoffen Sie sich vielleicht auch zu so einer Wiederbelebung der Klassenfrage dazu leisten mit dem Buch?
Ja, also ich denke tatsächlich, dass die Klassenfrage gerade in die Diskussion zurückkommt, in die wissenschaftliche, auch in die politische Diskussion. Und das ist überfällig. Also weil in Deutschland, also sehr viel stärker als in anderen europäischen Staaten, in England oder Frankreich oder so, eigentlich seit den 50er Jahren sehr viel dafür getan wird, Klassengegensätze aus der Diskussion herauszuhalten. Also 50er Jahre gibt es die Diskussion über die nivellierte Mittelstandsgesellschaft, angestoßen von Helmut Schelsky, der im Grunde genommen sagt, es kann sein, dass es früher mal Klassengegensätze gab, aber jetzt jedenfalls spielen sie keine Rolle mehr. Und das war ja auch ein Stück weit überzeugend, würde ich sagen, unter Bedingungen, wo die Wirtschaft gewachsen ist, fast Vollbeschäftigung geherrscht hat. Und Beschäftigte auch den Eindruck hatten, also sie können immer mehr konsumieren, die Löhne steigen, die Kinder können auf die Schule oder vielleicht sogar auf die Uni gehen und so weiter und so weiter. Und ich glaube, dass die Diskussion über die Klassengesellschaft tatsächlich auch dadurch zurückkommt, dass diese Dynamik gebrochen ist. Also spätestens seit den 80er Jahren nimmt soziale Ungleichheit massiv wieder zu. Und Menschen versuchen sich auch zu erklären natürlich, wie es sein kann, dass wir angeblich in einer klassenlosen Gesellschaft leben, sie aber bei ihren Bemühungen um Aufstieg, um gute Arbeit und so weiter dauernd gegen Schranken rennen, die man von unten ganz gut sieht, aber die ansonsten einfach nicht thematisiert werden. Und ich denke, die Diskussion über Klassengesellschaft kommt auch deswegen zurück, weil Menschen in ihrem Arbeitsalltag, in ihrem eigenen Leben die Erfahrung machen, dass diese tiefe Kluft, also zwischen Kapital und Arbeit, zwischen denen, die Arbeitskraft kaufen, um Gewinne zu erzielen, und denen, die Arbeitskraft verkaufen müssen, weil sie einfach keine andere Möglichkeit haben, ihre Existenz zu sichern, dass diese tiefe Kluft einfach spürbarer wird, sichtbarer wird. Also zum Beispiel ganz naheliegende Beobachtung, wie kann das sein, dass unsere Löhne und Gehälter im Wesentlichen stagnieren, wenn man Inflation und so weiter irgendwie berücksichtigt. Und auf der anderen Seite solche Leute wie Elon Musk superreich sind, sich Politiker kaufen und so weiter. Also das ist, glaube ich, so eine Beobachtungsebene, die wichtiger wird. Und darauf wird reagiert. Und da haben wir eine ganz breite Diskussion über Klasse, die in verschiedenste Richtungen geht. Also wir haben die individuellen Lebensbeschreibungen zum Beispiel, angefangen mit dem Didier Eribon, der schreibt, wie man aus einer französischen Arbeiterfamilie irgendwie an die Uni kommt und was das mit dem eigenen Leben sozusagen anstellt, welche Rolle die Klassenprägung eigentlich noch spielt. Wir haben die Diskussion in der politischen Linken über Klassismus als eine unter sehr vielen identitätsbasierten Formen von sozialer Ungleichheit. Wir haben auch in der Sozialwissenschaft eine ganze Reihe von Versuchen, die Kategorie Klasse wieder einzuführen. Das ist meistens sowas wie Sozialstrukturanalyse. Also wenn mit Klassenschemata gearbeitet wird und versucht wird, Beschäftigte in so Kategorien einzuordnen, zu sagen, wie verändern die sich über die Zeit und so weiter. Aber was wir nicht haben, ist eine Diskussion über Klasse als soziales Verhältnis. Also als soziales Verhältnis zwischen Gruppen, die auf der einen Seite aufeinander angewiesen sind, auf der anderen Seite aber gegensätzliche Interessen haben, nämlich Kapital und Arbeit. Und wenn wir diesen Blick erweitern, dann kriegen wir ein anderes Gefühl dafür, wie Wirtschaft, Gesellschaft, Politik funktionieren in unserem eigenen Umfeld. Da will ich eigentlich mit meinem Buch ansetzen. Und da verfolge ich zwei Ziele. Also damit endet das Buch auch dann tatsächlich. Das erste Ziel, ich zitiere da Che Guevara tatsächlich an der Stelle, das erste Ziel ist, seien wir realistisch. Also analysieren wir wirklich ganz genau, was Klassengesellschaft heißt, wie sich die Beziehungen zwischen Kapital und Arbeit, aber eben auch ganz zentral die Beziehungen innerhalb der arbeitenden Klasse verändern. machen wir uns da auch keine Illusionen darüber, wie sich das in Köpfen niederschlägt. Und auf der anderen Seite versuchen wir das scheinbar Unmögliche. Also bleiben wir bei der Zustandsbeschreibung nicht stehen, sondern fragen wir wirklich, wo sind Ansatzpunkte, Eingriffsmöglichkeiten, um über diesen Status quo rauszukommen. Mhm.
Genau, wir wollen tatsächlich auch über Ihre Analyse von Klassenverhältnis, Kapital und Arbeit und auch Ihre Analysen von Klassenformierung, das ist auch ein wichtiger Begriff in Ihrem Buch, wo es eben darum geht, ne, wie haben auch politisch-ökonomische Entwicklungen, gesellschaftliche Entwicklungen auch die Klasse verändert, ne? Wenn wir zum Beispiel daran zurückdenken, an die neoliberalen Reformen der letzten Jahrzehnte, ne? Den Niedriglohnsektor, die Spaltungen, die wir da heute sehen, ne? Und wo sind da auch dann in diesen Entwicklungen auch wieder Ansatzpunkte für diese schwierigen Versuche der Solidarisierung, ne? Denken wir etwa an die Umverteilung von Arbeit und eine Vier-Tage-Woche, ne? Also Arbeitszeitverkürzung als wichtiges Projekt vielleicht für die Gegenwart, was vielleicht auch noch zu wenig gepusht wird, etwa von Gewerkschaften.
Ja.
Wollen wir gleich darauf zu sprechen kommen. Was mich noch interessiert hätte, weil Sie gesagt haben, Klasse ist zurück, weil einfach soziale Ungleichheit so stark wieder zurück ist, ne? Wir sehen ja die krasse Zuspitzung der Vermögensungleichheit, welche dramatischen Folgen das auch für die Politik hat, ne? Weil mit so einer Vermögensungleichheit auch eine enorme Macht verbunden ist, ne? Nehmen wir Figuren wie Elon Musk zum Beispiel.
Ja.
Und einfach auch die Leute merken, ne, dass diese Erzählung davon, dass man es mit harter Arbeit dann schon zu einem Wohlstand schaffen kann, dass das immer mehr an Integrationskraft verliert, ne? Also wir haben es nicht mehr mit sozialem Aufstieg zu tun, sondern im finanzialisierten Kapitalismus mit eher einem sozialen Abstieg von breiteren Schichten. So, und das spüren die Menschen und das wissen die Rechten ja auch für sich zu nutzen, ne?
Ja.
Und was wir auch sehen, ist meinem Eindruck nach, dass Verleugnung von Klasse, das funktioniert irgendwie immer weniger, weil es so offensichtlich da ist. Wir sehen vielleicht eher so eine ideologische Verbrämung, so, also vielleicht auch so einen reaktionären Klassendiskurs. Für mich war da jetzt vielleicht auch beispielhaft dieses Buch von Hanno Sauer zu Klasse, wo am Ende so ein bisschen ist, ja, Klassen gibt's, ja, und ist ein Problem, aber sie sind eigentlich unumgänglich und auch auf eine Art Natur gegeben und wir können gar nicht viel dran ändern. So, und ist vielleicht auch so ein Grund, warum das gerade in Feuilletons gefeiert wird, so, weil das so die neue Strategie ist, ne? So, wir können es nicht mehr verleugnen, deswegen legitimieren wir es auf die ein oder andere Art. Hätte mich nur interessiert, ob Sie das auch beobachten, dass jetzt, wo Verleugnung nicht mehr möglich ist, dass da vielleicht tatsächlich mehr so verschiedene Formen der Legitimation von Klassengesellschaft wieder mehr in den Fokus rücken. Also so ein reaktionärer Klassendiskurs.
Ja, wenn man es überhaupt Klassendiskurs nennen will, ne? Also ich finde, das Buch von dem Hanno Sauer ist da auch ein ganz gutes Beispiel für tatsächlich für die Art, wie über Klasse geredet wird. Also ich habe ja schon gesagt, ne, ich würde sagen, Klasse ist auf jeden Fall ein ökonomischer Begriff. Also da bin ich tatsächlich relativ nah bei dem Karl Marx. Es geht um das soziale Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit und innerhalb dieser beiden Klassen, ne. Da spielen Interessengegensätze, strukturelle Machtgefälle und so weiter eine Riesenrolle. Und Ansätze wie zum Beispiel der von dem Hanno Sauer, die schauen eher auf Max Weber. Also die gucken weniger auf die Besitzklassen, die gucken mehr auf die Erwerbsklassen. Also auf Prestige, Macht, Ressourcen und solche Geschichten. Mhm. Und kommen dann eigentlich auch zu dem Ergebnis, dass wir so eine unendliche Vielfalt von unterschiedlichen Klassenpositionen haben in der Gesellschaft. Also je nachdem, wie Besitz und diese Status- und Prestige-Geschichten zusammenpassen, hat man halt ein wahnsinniges Spektrum an Klassenpositionen. Damit hat man den Interessengegensatz zwischen diesen beiden großen Gruppen elegant kassiert, im Grunde genommen, den gibt's nicht mehr, ne? Mhm. Sondern es gibt quasi eine große Zahl, im Extremfall hat dann jeder seine eigene Klasse im Grunde genommen. Damit ist, also der Hanno Sauer sagt ja auch, Klasse ist alles, alles ist Klasse. Damit haben wir das Problem, wenn Klasse alles ist, ist Klasse gleichzeitig auch nichts. Ja, also es hat keine erklärende Funktion mehr. Mhm. Und ich glaube, was Sie gerade angesprochen haben, das ist eine ganz wichtige Sache. Also nämlich die Einschätzung, die man bei Sauer zum Beispiel auch findet, dass dieses Bedürfnis, den Status unseres Gegenübers einzuschätzen und in so ein solche Statusgerangel da irgendwie einzutreten, dass das in der Natur des Menschen liegt. Witzigerweise werden dann auch gerne so biologische Vergleiche rangezogen, also über Pfauen, die, was weiß ich, das Rad schlagen und damit ihren Status stärken und so weiter und so fort. Soziale Ungleichheit ist aber nicht Natur. Soziale Ungleichheit ist menschengemacht. Hm. Und die wir heute erleben, ist eine direkte Konsequenz von einer bestimmten Art und Weise, Wirtschaft, Gesellschaft, Politik zu organisieren. Also ich würde sagen, in dem Moment, wo man Klasse ohne Kapitalismus diskutiert, wird der Verweis auf quasi naturgegebene soziale Ungleichheit wirklich reaktionär, weil es schlicht heißt, wie wir es seit Jahrzehnten hören, gibt keine Alternative, ist halt so, müssen wir uns reinfinden und halt unser Rat schlagen.
Ja, ist am Ende einfach ein gutes Beispiel dafür, dieses Buch, wogegen wir in der öffentlichen Debatte da immer noch anargumentieren müssen, genau gegen eben so eine Verschleierung und auch eine Legitimierung von Klassengesellschaft, die da stattfindet. Ja. Genau, bleibt zu hoffen, dass da Ihr Buch zum Beispiel von Maya Ahuja oder auch andere Stimmen da in der öffentlichen Debatte auch eine breitere Öffentlichkeit erreichen. Ne? Eine breitere Öffentlichkeit ist dieser Podcast, das wär zu wünschen. Genau, weil Sie schildern einfach, wie Gesellschaft gegenwärtig ist und wir leben halt in einer Klassengesellschaft, in der das 1% die Produktionsmittel hält, die UnternehmenseignerInnen erben etc. Und die vielen anderen gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, ne, die den Mehrwert dieser Unternehmenseignerin nähren und die oftmals auch Arbeit fremdbestimmt tun, über die ja in der Wirtschaft bestimmt wird und die wenig Mitsprache in vielen Fällen haben. Das sind, glaube ich, so die drei zentralen Realitäten der lohnabhängigen Existenz, die Sie da auch in Ihrem Buch beschreiben. Vielleicht können Sie mal sagen, Frau Maya Ahuja, warum ist dieser Klassenbegriff, den Sie da stark machen, ist ja letztlich einer in marxistischer Tradition, warum ist der noch immer zeitgemäß und wichtig Ihrer Ansicht nach? Und wenn wir mal auf Deutschland heute schauen, wenn wir diesen Klassenbegriff, den Sie da anführen, zugrunde legen, wer zählt dann eigentlich zur Working Class in diesem Sinne?
Ja, ich finde, dass dieser Klassenbegriff tatsächlich noch zeitgemäß ist. Weil mit der Tatsache, dass wir halt seit dem 19. Jahrhundert spätestens diese Kluft haben, also zwischen Kapital, zwischen denen, die Arbeitskraft einkaufen und der Arbeitsseite, also denjenigen, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, um die Existenz zu sichern, diese Tatsache prägt einfach die soziale Realität bis heute. Und das hat sich enorm zugespitzt. Also zu dem Zeitpunkt, als Marx und Engels über Klasse geschrieben haben im 19. Jahrhundert, war das, was Marx doppelt freie Lohnarbeit nennt. Also persönliche Freiheit, um überhaupt einen Arbeitsvertrag abschließen zu können und gleichzeitig die Freiheit von anderem Vermögen, anderem Besitz jenseits des Verkaufs der eigenen Arbeitskraft. Diese doppelt freie Lohnarbeit, das war das absolute Minderheitenphänomen. Also das war aufregend sozusagen, weil was Neues entstanden ist und an Bedeutung gewonnen hat, auch schnell an Bedeutung gewonnen hat in der Zeit in den ersten Fabriken und so weiter. Aber die arbeitende Klasse, von der da die Rede ist, von der zum Beispiel auch der E.P. Thompson spricht, die war natürlich viel breiter. Und die hat angefangen, an Bedeutung zu gewinnen, in dem Maße, wie kapitalistische Logik sich ausgeweitet hat. Wie also jetzt auch Leute, die zum Beispiel in der Landwirtschaft waren und nebenbei gewebt haben oder so, angefangen haben, in Verlagssysteme eingebunden zu werden, in Geldwirtschaft eingebunden zu werden. Auch die Dienstmädchen in privaten Haushalten zunehmend dort gearbeitet haben, um Geld zu verdienen, eine Mitgift zu erwerben, irgendwann heiraten zu können und so weiter. Also die Ausweitung von kapitalistischen Logiken war zu der Zeit eigentlich das, was die arbeitende Klasse ausgemacht hat. Und wenn wir uns jetzt den Stand heute anschauen, dann haben wir zwischenzeitlich eine enorme Verallgemeinerung von Lohnarbeit. Also 92% der Erwerbstätigen sind lohnabhängig, die sind abhängig beschäftigt, die verkaufen ihre Arbeitskraft. Und die machen ähnliche Erfahrungen. Also auf bestimmten Ebenen, muss man sagen. Also die ähnliche Erfahrung ist zum Beispiel, weil man unbedingt Arbeitskraft verkaufen muss, damit die Miete bezahlt werden kann, eine Angst vor Arbeitslosigkeit. Also die ist natürlich ausgeprägter in Bereichen, wo Arbeitskraft leicht ersetzbar ist, als dort, wo wir viel über Fachkräftemangel reden, in der IT-Industrie oder so. Aber die Angst, dass man nicht weiß, wie es denn weitergehen soll, wenn man seinen Job verliert, verbindet schon alle. Auch die Erfahrung, dass man fremden Reichtum mehrt durch seine eigene Arbeit, ist ein gemeinsames Charakteristikum und die Tatsache, dass man eben fremdbestimmt arbeitet. Weil Unternehmen, wo ja die allermeisten von uns trotz Gig Economy und so weiter nach wie vor tätig sind, fremdbestimmte Räume sind. Also die sind nicht demokratisch, da wird nicht abgestimmt darüber, was getan wird, wie es getan wird. Das entscheidet entscheiden diejenigen, die Besitz haben, denen das Unternehmen gehört oder ihre Stellvertreterinnen im Management. So, und diese allgemeinen Erfahrungen, die bringen mich tatsächlich dazu zu sagen, schauen wir uns die arbeitende Klasse an. Und gleichzeitig ist es völlig klar, also dass wenn man über 92% der Erwerbstätigen redet, dass das natürlich keine homogene Gruppe ist. Das war sie aber auch nie. Also auch im 19. Jahrhundert haben da alle möglichen verschiedenen Menschen dazugehört, Männer und Frauen, Alte und Junge, aber auch was sich Arbeitende in Bergwerken, in der Landwirtschaft, in den ersten Fabriken, bei den Schneiderinnen, in den Sweatshops der Textilindustrie, in häuslichen Diensten und so weiter. Und ich glaube, genau so ist das heute. Und was mich interessiert, ist, unter welchen Bedingungen eigentlich diese Unterschiedlichkeit und vor allen Dingen auch die Konkurrenz zwischen diesen Arbeitenden, die wir haben, weil Kapitalismus heißt, dass alle permanent miteinander konkurrieren, also auch Arbeitende um Jobs, um Aufstieg, Projekte, Lebenschancen, was man eigentlich dazu tun kann, dass diese Konkurrenz, diese Spaltung sich nicht immer wieder durchsetzt, sondern dass man wenigstens zeitweise an diesen gemeinsamen Erfahrungen und gemeinsamen Interessen ansetzen kann. Und das wäre dann also meine Formulierung in dem Buch, dass das Wir der Lohnabhängigen erweitert werden kann.
Ja, kleine Fußnote vielleicht. Ich denke, um dieses Wir zu erweitern, also die Spaltung zwischen Lohnabhängigen zu verstehen und zu überwinden, genau da hat vielleicht auch ein linker Klassismusdiskurs Potenzial. Also wenn der eingebettet ist am Ende auch in so eine materialistisch-marxistische Klassenanalyse, wie Sie sie machen, Frau Meyer-Hutscher, also ja. Dann kann man durch so Blick auf Klassismus auf der individuellen Ebene, also in den Köpfen, ne, schauen, wie dann diese Klassengesellschaft reproduziert wird. Also warum Leute nach oben buckeln und nach unten treten,
genau.
Sich am Ende mit dem Chef identifizieren und die Leute neben sich oder unter sich genau gegen die Ellenbogen ausfahren. Ne? Facharbeiter gegen Leiharbeiter oder, keine Ahnung, Aufstocker gegen Erwerbslose. Ja. Und da füttert natürlich auch so durch zum Beispiel eine mediale Inszenierung von Menschen in Armut. Ja. Genau, also wen das interessiert, so Verbindungen zwischen Antiklassismus und marxistischer Klassenanalyse. Ich verlinke da mal was von Sebastian Friedrich und Nelly Tügel aus der AK-Analyse. Ist schon älter, aber auf jeden Fall lehrreich. Genau, also ich denke, da gibt es auf jeden Fall produktive Verbindungen. Wichtig ist nur, glaube ich, eben ja diese materialistisch-marxistische Klassenanalyse, diese ökonomische Basis, ein Verständnis von Ausbeutung. Ne? Also ohne das landen wir am Ende nämlich maximal bei Respekt, ne, wie Olaf Scholz das gesagt hat, oder im besten Fall aber es auch nicht weitreichend genug bei Antidiskriminierungspolitiken.
Ja. Yeah.
Genau, aber das nur am Rande. Frau Meyer-Hutscher, Sie sprachen eben von 92% als Lohnabhängige. Ja, wir sind in die anderen 8%. Ich denke da etwa an Solo-Selbstständige wie mich, ne, wo irgendwo so eine Grauzone beginnt. Also ich erlebe diesen Zwang zu Erwerbseinkommen natürlich auch. Ich bin jetzt keiner von 870.000 Privatiers, über die wir viel zu wenig sprechen. Ja, diese Totalverweigerer, denen Unternehmen gehören, die Erbreiche sind, also die meisten von ihnen. Ja, und die am Ende von fremder Leute Arbeit leben. Also ich habe halt den Zwang, meine Arbeitskraft zu verwerten, habe auch die Angst vor Arbeitslosigkeit. Bin also objektiv Teil der arbeitenden Klasse, sehe mich auch als solcher, als Teil der arbeitenden Klasse. Und gleichzeitig bin ich aber ein absolut privilegierter Partner, weiß, männlich, Bildungshintergrund. Und mit meinem Podcast arbeite ich auch super selbstbestimmt. Ja, habe auch keine Ausbeutungserfahrung jetzt mit Bezug auf den Podcast. Der wird ja einfach solidarisch getragen von der Community. Für die Arbeit, die ich da reinstecke, kriege ich quasi ein solidarisch finanziertes Auskommen. So, mit anderen Sachen, ich mache ja neben dem Podcast auch noch Sachen, ne, Videografie, Fotografie, da ist das ein bisschen anders so, das ist dann auch eine ausgebeutete Arbeit und eine entfremdete Arbeit hier und da. Genau, aber ja, ich stehe irgendwie auch so ein bisschen für diese Grauzone, deshalb die Frage von Meyer-Hutscher, was ist mit diesen anderen 8%, wie fügen die sich ein ins Bild der aktuellen Klassengesellschaft?
Ja, also der eine Punkt, den Sie ansprechen, das ist ganz wichtig. Ich glaube also die 92%, das ist eher eine konservative Schätzung sozusagen des Statistischen Bundesamtes. Es gibt Grauzonen. Also die Grauzonen würden zum Beispiel umfassen die Solo-Selbstständigen. Also wo man sagen kann, okay, die sind formell selbstständig, die haben an bestimmten Punkten weniger Fremdbestimmung dadurch. Und auf der anderen Seite haben sie den ökonomischen Zwang natürlich auch. Und wir haben in vielen Bereichen die große Diskussion über sogenannte Alleinselbstständige, also über Leute, die formell keinen Arbeitsvertrag haben, die Werke liefern, wäre dann die offizielle Bezeichnung, die aber zum Beispiel so eng in betriebliche Abläufe eingebunden sind und der Weisung von Vorgesetzten unterliegen, dass Gerichte sagen würden, also das ist eigentlich Lohnarbeit, da muss eigentlich Lohn gezahlt werden, Sozialversicherungsbeiträge und so. Also sprich, es gibt eine Grauzone, die müssten wir eigentlich noch mit dazu rechnen. Und dann gibt es diejenigen, die tatsächlich selbstständig sind. Also dazu gehören auf der einen Seite Unternehmerinnen und Unternehmer, die tatsächlich fremde Arbeitskraft einkaufen und damit Gewinne machen. Das ist ja nun auch keine so wahnsinnig kleine Gruppe. Dazu gehören aber auch die vielen kleinen Selbstständigen. Und speziell Deutschland ist ein Land, also wo die kleinen und die mittleren Betriebe eine Riesenrolle spielen. Das ist also auch eine ziemlich große Zahl an Menschen, die ihren Installationshandwerksbetrieb haben zum Beispiel oder den Fotoladen oder wie auch immer, die in sehr begrenztem Maß auf fremde Arbeitskraft zugreifen, vor allen Dingen sich selber und die Familie einbringen. In der Landwirtschaft spielt das auch noch eine Rolle, obwohl auch dort also die Zahl der abhängig Beschäftigten enorm gestiegen ist in den letzten Jahren. Ne? Also das sind sozusagen die anderen 8%, über die wir reden müssen. Und das ist übrigens eine interessante Geschichte, weil wenn Sie sich die eher sozialstrukturell orientierten Ansätze anschauen, Klassengesellschaft zu packen in den letzten Jahren, dann sind das quasi zwei Kategorien, die nebeneinander stehen. Also wir haben auf der einen Seite die abhängig Beschäftigten und auf der anderen Seite haben wir diejenigen, die selbstständig arbeiten. Dass die einen ihre Funktion im Grunde genommen oder ihre soziale Lebensweise, dass die überhaupt nur haben können, weil die anderen die andere haben. Also das meine ich mit sozialem Verhältnis. Ne? Die sind ohneinander nicht vorstellbar. Das fällt natürlich sofort raus, wenn ich Kategoriensysteme male und die nebeneinander platziere.
Gute Punkte. Ja, aber Frau Meyer-Ahuja, wie Sie schon sagten, die arbeitende Klasse ist natürlich keine homogene Gruppe. Also Menschen sind ja nicht nur Arbeiter, sie haben viel mehr Identitäten im Kopf und ja auch Unterdrückungssysteme, sage ich mal, wie Patriarchat und Rassismus, die bestimmen natürlich auch irgendwie über die Position der Einzelnen in der Klassengesellschaft. Also bestimmen zum Beispiel darüber, ob ich gute Arbeit habe oder ob ich einen prekären Job habe.
Yeah.
Nehme zum Beispiel Einheimische auf der einen Seite in irgendwelchen hochqualifizierten Positionen, also jetzt alles ein bisschen holzschnittartig, und dann etwa die Überausbeutung von einem migrantischen Prekariat im Niedriglohnsektor, ne? Oder nehmen wir die ungleiche Verteilung von Sorgearbeit, ne? Zwischen den Geschlechtern und der Gender Pay Gap. Mhm. Also Patriarchat und Rassismus strukturieren, spalten dann nochmal die Klasse und haben natürlich auch nochmal eine Eigenlogik, vollkommen klar. Mhm. Aber um diese Spaltungslinien in der Working Class zu verstehen und die auch potenziell überwinden zu können, sagen Sie, dass es wichtig ist, Prozesse der Klassenformierung in den Blick zu nehmen. Das spielt sich auf verschiedenen Ebenen ab, auf der Ebene der Strukturen, ne? Also denken wir an neoliberale Wirtschaftsreformen der letzten Jahrzehnte, auf der Ebene der sozialen Beziehungen, etwa in Betrieben oder auf dem Arbeitsmarkt auch. Und natürlich auch auf der individuellen Ebene, also der Ebene der Selbstwahrnehmung. So, also wie sehen Beschäftigte ihre Position in der Klassengesellschaft? Also für mich war ehrlich gesagt der Begriff der Klassenformierung ein neuer. Er spielt für Ihre Analysen eine wichtige Rolle. Deshalb können Sie vielleicht einmal erläutern, dieses Augenmerk auf Prozesse der Klassenformierung und wie die auch helfen können, Prozesse von Spaltung und Verbindung zu verstehen.
Ich beziehe mich in dem Buch ganz stark auf einen britischen Sozialhistoriker namens E.P. Thompson, der sich angeschaut hat, wie die arbeitende Klasse im 19. Jahrhundert, frühen 19. Jahrhundert entstanden ist. Und der hat diese tolle Definition, wie ich finde, der sagt, also eine Klasse entsteht, wenn Menschen aufgrund gemeinsamer Erfahrungen die Einsicht gewinnen, dass sie zusammengehören, also dass sie gemeinsame Interessen haben und dass sie einem interessenpolitischen Gegenüberstehen, was andere Interessen und teilweise auch gegensätzliche Interessen hat.
Also es hat mit Selbstbewusstsein zu tun, auf eine Art, für sich einstehen.
Das hat beides. Das hat beides. Auf der einen Seite verweisen die gemeinsamen Erfahrungen tatsächlich auf sowas wie eine materielle Basis von Klasse. Also es geht bei Klasse nicht nur darum, wie wir uns fühlen oder wo wir uns selber verorten würden, sondern die gemeinsamen Erfahrungen, die haben schon auch was mit Arbeits- und Lebensrealitäten zu tun und wie die sich verändern, ne? Und auf der anderen Seite ist es aber die Erkenntnis, dass man was gemeinsam hat, dass das Gemeinsame vielleicht wichtiger ist als das Unterschiedliche. Und das ist das, was mich interessiert. Und deswegen würde man mit Thompson zum Beispiel sagen, Klassenformierungsprozesse finden permanent statt. Also nicht nur im 19. Jahrhundert, wo dann irgendwann Gewerkschaften, Arbeiterparteien gegründet werden oder so. Nee, heute. Also heute, wo sich Arbeits- und Lebensrealitäten permanent ändern. Und deswegen interessiert mich diese Frage in Bezug auf Klassenformierung, wo eigentlich die Grenzen verlaufen. Also wen Beschäftigte als Teil des Wir betrachten, mit dem sie sich selber verbunden fühlen und wo die Abgrenzung zu diesem interessenpolitischen Gegenüber läuft. Und das ist was, das ist ganz wichtig, für meine Argumentation. Das ist was, was wir nicht aus objektiven Strukturen ableiten können. Mhm. Also die Frage, ob ich zum Beispiel, wenn ich für ein Unternehmen arbeite, ob ich mich vor allen Dingen mit der Unternehmensleitung in einem Boot fühle und denke, wir müssen jetzt hier zusammen einen Standort verteidigen gegen die Konkurrenz, oder ob ich mich verbunden fühle mit den Arbeitenden an diesen anderen Standorten und vielleicht sogar in anderen Weltregionen, das ist nicht selbstverständlich. Oder ob ich sage, ich bin im Wesentlichen Deutscher oder Deutsche, also mein Wir ist die deutsche Nation. Oder ob ich sage, nee, ich bin Teil der arbeitenden Klasse und zu dieser arbeitenden Klasse gehören natürlich auch diejenigen dazu, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen und die in anderen Ländern geboren sind und hier zugewandert sind und mit ganz ähnlichen Zwängen von Lohnarbeit konfrontiert sind wie ich. Diese Frage, wo die Grenze verläuft, das ist immer eine Frage von Politik. Und darum geht's mir, also zu schauen, wie kann ich tatsächlich darauf Einfluss nehmen, dass das Verbindende zwischen Arbeitenden schwerer wiegt als das Trennende. Darum geht's mir bei der Frage nach verbindenden Politikansätzen, nach solidarischer Politik und so weiter. Mhm. Das hat eben ganz viel mit Klassenformierung zu tun, in doppelter Hinsicht. Also Klassenformierung hat teilweise auch, also beinhaltet selbstverständlich objektive Verschiebungen in der Art, wie Ökonomie strukturiert ist, wie Unternehmen auf Arbeitskraft zugreifen. Und auf der anderen, also insofern kann man es nicht einfach erfinden, ne? Das ist nichts, was wir uns ausdenken, wie Klassenpolitik funktioniert. Aber in diesen Verschiebungen, da steckt unheimlich viel Widersprüchliches. Und ich würde sagen, man findet überall Potenziale für verbindende Politik. Man muss eben danach suchen. Hm.
Hätte mich interessiert, Frau Meyer-Hucha, was waren denn da die wichtigsten Prozesse der vergangenen Jahrzehnte, wenn wir mal auf die Veränderungen innerhalb der Klasse der Lohnabhängigen schauen, vor allem auf Konkurrenz und Spaltung? Denn dass wir heute es mit einer polarisierten, fragmentierten und auch demobilisierten Klasse zu tun haben, das hat ja eine lange Vorgeschichte. In Ihrem Buch datieren Sie das auf die 80er Jahre, dem Beginn von mehreren Jahrzehnten Neoliberalismus. Nehmen wir zum Beispiel die Agenda 2010, ja, also die Sozialdemokraten haben es mit zu verantworten, dass die Gesellschaft heute gespaltener ist und sie arbeiten ja auch heute noch weiter mit daran. Sie haben die Prekarisierung aktiv vorangetrieben, ne? Die Losung dazu, Leistung statt Solidarität, sozialer Aufstieg statt Klassenkampf, so. Und ich denke, den Rechtsruck, den wir heute haben, das ist auch ein Ergebnis von dieser Entsicherung und Entsolidarisierung, ja. Mhm. Wo viele halt in der arbeitenden Klasse, ne, angesichts von der mangelnden politischen Stimme angesichts von Ohnmachtgefühlen und Vorstellungslosigkeit, wie eine bessere Zukunft aussehen kann, dann empfänglich sind für Deutungsangebote, ne, von der AfD, für deren Hetze und Hass, für das Treten nach unten und zur Seite und so.
Ja.
Genau, aber vielleicht können Sie mal schildern, was ist die neoliberale Vorgeschichte der Situation heute, ne? Also was sind die wichtigsten Prozesse der Klassenformierung da, die zu Spaltungslinien geführt haben, die uns noch heute plagen?
Ja, das ist natürlich eine total komplexe Frage und das ist das Buch in Wirklichkeit. Aber wenn wir mal versuchen, uns so ein bisschen was rauszugreifen, ne, dann glaube ich, dass diese Politik der Prekarisierung zum Beispiel wirklich eine ganz große Rolle spielt, die eingeleitet wird Mitte der 80er Jahre, also kann man schön datieren mit dem Beschäftigungsförderungsgesetz. Seitdem wird es leichter, Leute in Leiharbeit, Befristung anzustellen und so weiter, ne? Und seitdem gehen die Zahlen da auch in die Höhe von Menschen, die das eben betrifft. Okay, was heißt das? Das heißt, auf der Unternehmensebene zum Beispiel, dass Unternehmen dieses attraktive Angebot der Politik, prekäre Randbelegschaften aufzubauen, gerne genutzt haben. Also es gibt Unternehmen, darüber schreibe ich auch in dem Buch, die eigentlich nur mit prekären Belegschaften arbeiten. Also Reinigungsfirmen zum Beispiel, wo ein Großteil der Belegschaft aus Minijobberinnen besteht. Es gibt aber auch einen großen Teil der Arbeitswelt, in dem wir jetzt, also seit den 80er Jahren zunehmend, so ein Nebeneinander haben. Also wo für die Stammbelegschaft die alten Standards weiterhin gelten. Also man hat noch, wie immer, eingeschränkt sowas wie ein Normalarbeitsverhältnis. Man ist dauerhaft beschäftigt, hat einen unbefristeten Vertrag, steigt auf im Unternehmen, wenn es möglich ist und so weiter. Und auf der anderen Seite prekäre Randbelegschaften, die dann aus Leiharbeiterinnen, befristet Beschäftigten, Werkvertragsnehmerinnen und so weiter bestehen. Ja. In dem Buch gucke ich mir das an für die Industrie, also Leiharbeit in der Industrie, aber eben auch zum Beispiel für den ganzen Gesundheitssektor. wo wir in Kliniken so ein ganz ähnliches Phänomen haben. Also Ärzte, Ärztinnen, Pflegekräfte, Teil der Stammbelegschaft und alles andere, was dann immer gerne originellerweise als patientenfern bezeichnet wird. Also die Reinigungskräfte, die Kantine, die Wäscherei, der Bettentransport, alles raus. Nicht nur aus der Stammbelegschaft, sondern faktisch aus der Belegschaft. Die sind nämlich in eigenen Tochterunternehmen, die sind in Subunternehmen und so weiter. Und das ist eine ganz wichtige, also jetzt mal unternehmensorganisatorische Spaltungslinie, weil diese Randbelegschaften, die werden nämlich oft eingesetzt als Puffer. In der Industrie zum Beispiel, ne? Bei Corona oder nach 2008. Hm. Da waren die Leiharbeiter, Leiharbeiterinnen immer die ersten, die abgemeldet worden sind. Ausdrücklich mit der Begründung, wir wollen die Stammbelegschaft stabil halten. So was Ähnliches passiert im Moment. Also diese großen Arbeitsplatzabbaupläne in der Autoindustrie zum Beispiel, wenn wir da genau hinschauen, dann sind das erstmal die prekären Ränder, es sind die Zuliefererbetriebe, die quasi Subunternehmen von den großen Unternehmen sind. Dort findet der Kahlschlag in erster Linie statt. Jetzt kann man sich natürlich wirklich vorstellen, das sind denkbar schlechte Voraussetzungen dafür, dass sich Stamm- und Randbelegschaft solidarisch begegnen. Und trotzdem gibt es aber solche Phänomene, also zum Beispiel in Krankenhäusern, dass in der Corona-Pandemie wirklich auffällt, wir arbeiten ja zusammen. Also Verbindung, Kooperation im Arbeitsprozess ist was, was mich sehr interessiert in dem Zusammenhang. Wir müssen zusammenarbeiten, das muss ineinander greifen, sonst können wir unserem Auftrag, also allgemein formuliert, Kranke zu versorgen, spezifischer formuliert, jetzt von heute auf morgen eine Corona-Station aufzubauen nach 2020, nicht gerecht werden. So, und auf dieser Grundlage von Kooperation haben wir Verbindungslinien. Man kennt sich, man kann sich einschätzen gegenseitig, man ist aufeinander angewiesen. Und das ist zum Beispiel eine Grundlage, um auch gemeinsame Arbeitskämpfe zu führen für bessere Arbeitsbedingungen in einem Krankenhaus. Es gibt da auch noch andere Verbindungslinien tatsächlich.
Ich habe jetzt auch an die Berliner Krankenhausbewegung gedacht, vor allem an der Charité. Und da war jetzt zuletzt, glaube ich, ja auch Streik. Da ging es um die Verbesserung der Situation für die Reinigungskräfte. Und die haben, glaube ich, auch viel Solidarität dann von Pflegekräften erfahren etwa, ne? Und da eben die Versuche, das auch zusammenzudenken.
Ganz genau. Das ist ein total gutes Beispiel dafür, dass also die Tatsache, dass man im Arbeitsprozess permanent miteinander arbeiten muss, ein Potenzial für verbindende Politik eröffnet. Gibt es übrigens auch mit den Leiharbeiterinnen in der Industrie. Es gab vor ein paar Jahren, 2018, einen Arbeitskampf, da ging es vor allen Dingen um Arbeitszeit. Also ganz interessant, können wir vielleicht auch nochmal drüber reden. Aber bei diesen 24-Stunden-Streiks, die dort gemacht wurden, gab es immer wieder die Forderung nach Übernahme von Leiharbeiter, Leiharbeiterinnen. Also weil man weiß, da liegt was im Argen. Wir können jetzt nicht nur für unsere eigenen tariflichen Arbeitszeitbelange eintreten, wenn neben uns Kollegen, Kolleginnen, denn als solche gelten sie dann eben gleichzeitig auch, zu ganz anderen Bedingungen arbeiten. Aber diese Geschichte mit der Auslagerung, dem Aufbau von prekären Rändern, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Spaltungslinie, die uns in den letzten Jahrzehnten immer deutlicher in der Arbeitswelt entgegentritt. Mhm. Was Sie vorhin angesprochen haben, geht aber noch weiter, ne? Also das ist irgendwie eine Art von Politik der Spaltung, die ansetzt, jetzt in dem Fall nicht am Produktionsbereich, sondern am sozialen Sicherungssystem. Also bei Arbeitsgesetzen, bei den Regelungen der Sozialversicherung, wo wir seit den 80er Jahren die Tendenz haben, die Gruppe der Lohnabhängigen auch wieder ziemlich stark zu unterteilen. Also die Hartz-Gesetze waren da ein ziemlich gutes Beispiel für. Wir haben ja vorher eine lange Phase, wo Lohnarbeit und soziale Sicherung immer enger miteinander verknüpft wird. Also Rente wird existenzsicher, es wird überhaupt eine Arbeitslosenversicherung gegründet und so weiter. Und das ist ganz wichtig, weil damit würde jetzt der Robert Castell sagen, wenn er hier sein könnte, der würde sagen, damit wird Lohnarbeit zu einem Status. Damit entstehen Rechte aus Lohnarbeit, auf die ich einen Anspruch habe. Also das ist nicht Almosen des Staates, sondern es ist ein Rechtsanspruch, den ich mir erarbeite. Hartz-Gesetze heißen, man stellt diesen Rechtsanspruch in Frage. Also Leute, die eingezahlt haben in die Arbeitslosenversicherung, haben jetzt nicht mehr das Recht auf eine Unterstützungsleistung, die irgendwie im Verhältnis zu ihrem früheren Einkommen steht, sondern die landen in einer Grundsicherung, wo sie Bedürftigkeit nachweisen müssen. die man natürlich auch prima kürzen kann. Das erleben wir jetzt gerade, ne? Also das Arbeitslosengeld 1, was an Lohnarbeit und Beiträge geknüpft ist, das ist nicht Teil unserer Debatte über Arbeitslosigkeit. Es geht immer um den Teil, der bedürftigkeitsgeprüft ist, wo quasi diese alte Sozialhilfelogik durchschlägt. Also früher Hartz IV, dann Bürgergeld, jetzt Grundsicherung. Dort laufen die großen Kürzungsdiskussionen und die laufen extrem entsolidarisierend. Also nämlich wirklich mit dem Argument, es kann nicht sein, dass Leute so viel, in Anführungsstrichen, Grundsicherung beziehen, wenn im Niedriglohnsektor so wenig verdient wird. Verbindende Politik wäre natürlich was genau das Gegenteil, ne? Das wäre irgendwie der Hinweis darauf, dass es ein Skandal ist, dass man im Niedriglohnsektor von Lohnarbeit nicht leben, seine Existenz nicht sichern kann. Und dass dieser Bereich abgeschafft werden muss durch eine deutliche Erhöhung des Mindestlohns zum Beispiel und nicht der Grundsicherungsbereich kurz und klein geschlagen wird. Aber das Ganze verfängt, also weil auch das ist, glaube ich, ein Punkt, den wir uns anschauen müssen. Neoliberale Politik, nämlich auch vor allen Dingen heißt, dass man von kollektiven Sicherungsmechanismen abgeht, ganz stark aufs Individuum fokussiert und sagt, der oder die Einzelne, die müssen sich jetzt eigentlich hier bewähren, die müssen Leistung bringen. Wenn sie das tun, dann steigen sie auch auf. Viele Arbeitende machen die Erfahrung, dass das Versprechen permanent gebrochen wird. Aber in den Köpfen verfängt das natürlich. Also diese Konkurrenzbeziehungen, die durch Unternehmensstrategien, aber eben auch durch veränderte Strategien von sozialer Absicherung auf staatlicher Seite ungeheuer vorangetrieben worden sind.
Weil was doch eine Grundstruktur ist, ist, dass heute ein Teil der Working Class auch abgesichert wird auf Kosten von prekär Beschäftigten. Ja? Und da spielen Diskriminierungsformen wie Geschlecht, Ethnie, Migrationsstatus, Bildung und soziale Herkunft eine wichtige Rolle. Also Männer profitieren von unbezahlter Sorgearbeit der Frauen, Einheimische von der Überausbeutung ausländischer ArbeiterInnen oder zugezogener. Na, Frauen mit privilegierter Arbeit sind darauf angewiesen, Frauen in prekärer Beschäftigung anzustellen, damit sie irgendwie ihren Job hinkriegen. So. Und das Ganze passiert innerhalb Deutschlands, aber auch in der EU, ne, und auch weltweit, ne? Ja. Stichwort imperiale Lebensweise. So. Also genau, Frau Meyer-Hutscher, Sie befassen sich mit dieser Polarisierung, ne? Wie würden Sie das beschreiben und wo soll da verbindendes Potenzial liegen? Es fällt mir manchmal schwer, das zu sehen.
Ja, ich würde an der Stelle argumentieren, dass wir es eben nicht nur mit zunehmender Ungleichheit und Konkurrenz zu tun haben unter den Bedingungen, über die wir hier gerade sprechen, sondern auch mit einer zunehmenden Polarisierung. Also nämlich genau mit dem Phänomen, dass ein Teil der arbeitenden Klasse auf Kosten des anderen Teils abgesichert wird. Wir sehen das in dem Phänomen, worüber wir gerade schon gesprochen haben, also Stammbelegschaften werden stabilisiert, indem man die prekären Ränder halt in der Wirtschaftskrise schnell abstößt. Wir sehen das aber auch in anderen Bereichen. Also dieses Phänomen, was Sie gerade angedeutet haben, das kann man natürlich auch im Weltmaßstab erweitern. Also viele würden argumentieren, also Arbeitende in Deutschland, die sind doch in einer absolut privilegierten Situation. Die profitieren doch davon, dass Arbeitende in anderen Weltregionen zu Hungerlöhnen arbeiten, dass ihnen gelegentlich mal die Fabrik über dem Kopf abbrennt und so weiter und so fort, dass dort keine Arbeitsrechte gelten und so weiter. Ich würde sagen, ein Blick auf Klassenfragen hilft uns auch in dem Zusammenhang weiter, ne, was diese Diskussion über die privilegierte arbeitende Klasse in Deutschland zum Beispiel angeht. Also auf der einen Seite stimmt's, dass Beschäftigte zum Beispiel im deutschen Niedriglohnsektor überhaupt nur deshalb überhaupt in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Also weil sie zum Beispiel bei Ketten wie Kick extrem billige Textilien einkaufen können, die von Arbeitenden in Indien, Bangladesch, sonst wo auf der Welt zu unsäglichen Bedingungen produziert werden. Auf der anderen Seite ist es aber so, Stichwort verbindende Potenziale, dass wenn wir uns das genauer anschauen, wie zum Beispiel prekäre Arbeit in Deutschland und informelle Arbeit in Indien funktioniert, wir dieselben politischen Konjunkturen haben. Also eine enorme Ausweitung von informeller Beschäftigung zum Beispiel in Indien, Abbau von sozialen Sicherungssystemen, Schleifen von Arbeitsrechten und so weiter. Also das, was als sozusagen die einen leben auf Kosten der anderen erscheint auf den ersten Blick, beinhaltet sehr viel an gemeinsamen Zwängen, auch Zuspitzung gemeinsamer Zwänge, durch ziemlich klar zu identifizierende gemeinsame interessenpolitische Gegner. Also das ist, glaube ich, ist wichtig in dem Zusammenhang zu sehen. Und trotzdem, also wenn wir jetzt mal kurz in Deutschland bleiben, trotzdem ist das tatsächlich so, dass wir diese Polarisierungsgeschichten haben. Wir sehen die zum Beispiel auch darin, dass wir in den letzten Jahren einen immer größeren Teil der arbeitenden Klasse finden, die sehr lange, sehr flexible Arbeitszeiten leistet. Zunehmend auch hochqualifizierte Frauen tatsächlich. Das geht überhaupt nur deshalb, weil es diesen anderen Teil der arbeitenden Klasse gibt, die für relativ wenig Geld mit schlechten Verträgen Kinderbetreuung übernehmen, das Essen liefern, die Haushalte reinigen, alte pflegen. Denken wir an die 24-Stunden-Pflege durch Pflegekräfte aus Osteuropa vor allen Dingen. Da werden tatsächlich die einen auf Kosten der anderen abgesichert. Und gleichzeitig finden wir auch da verbindende Potenziale. Ich glaube, die allerwenigsten Leute, die Haushaltsdienstleistungen in Anspruch nehmen, würden sagen, ja, ich habe ein Interesse dran, also Leuten extrem wenig Geld zu bezahlen und sie in einem rechtlosen Minijob-Verhältnis zu halten. Die haben Interesse dran, dass ihre Haushalte gereinigt werden, weil sie selber keine Zeit haben, Reproduktionsarbeit zu übernehmen, weil sie selber immer intensiver sozusagen in den Unternehmen eingesetzt und, ja, klassisch formuliert, auch ausgebeutet werden. Mhm. Die Frage wäre, gibt es denn solidarische Lösungen dafür, zum Beispiel Haushaltsdienstleistungen anzubieten? Da gab es vor vielen Jahren mal die Diskussion zum Beispiel über Dienstleistungspool von der Claudia Weinkopf, die hat es ganz stark gemacht. Also ordentliche, existenzsichernd vergütete Beschäftigung, die dann aufgeteilt werden kann auf verschiedene Haushalte, natürlich jenseits des Minijobs und mit einer Einbindung in die Sozialversicherung, die zum Beispiel Armut im Alter verhindert. Also das wären sozusagen die Fragen, ne? Es gibt keine Notwendigkeit, dass Beschäftigte so gegeneinander in Stellung gebracht werden. Das ist eine Frage von Entscheidungen und die werden halt von Akteuren mit unterschiedlichen Interessen getroffen und können immer auch anders getroffen werden.
Ja, ihr Lieben, ich hoffe mal, euch gefällt, was ihr hier hört. Und wenn das so ist und ihr noch nicht Teil der Dissens-Community seid, dann schließt doch bitte, wenn es euch möglich ist, jetzt eine Fördermitgliedschaft ab. Es braucht immer wieder neue Leute, die mitmachen beim Dissens-Podcast, damit diese Sendung hier eine stabile Basis hat. Mit eurem Beitrag ermöglicht ihr, dass ich diesen Podcast hier für alle da draußen machen kann, und zwar kostenlos, werbefrei und unabhängig. Wenn dir also Dissens gefällt, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Dabei sein kannst du schon ab 3 Euro im Monat und du supportest damit nicht nur meine Arbeit am Podcast hier, sondern du unterstützt auch mit deinem Beitrag Inken und Valentin vom Was tun Podcast. Und nicht nur das, als Fördermitglied winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Verlosungsgewinne. Dieses Mal gibt's das Buch von Nicole Meyer-Ahuja abzustauben, Klassengesellschaft akut. Alle Infos dazu und auch dazu, wie du Dissens supporten kannst, gibt's in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. So, und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit der Soziologin Nicole Meyer-Ahuja. Was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, wir hatten es schon angeschnitten, jetzt würde ich gerne nochmal explizit drüber sprechen, ist die Frage des Klassenbewusstseins. Wie sehen sich eigentlich Lohnabhängige heute? Und wir hatten schon drüber gesprochen, dass wir es ja mit einer demobilisierten Klassengesellschaft zu tun haben. Und es wird ja Jahrzehnte erzählt, ja, also du musst es mit individueller Leistung bringen und wenn du es nicht bringst, dann bist du nicht gut genug. Was ja auch ein Narrativ der Spaltung ist und der Entsolidarisierung. Genau, deswegen hätte mich mal interessiert, was sind denn heutzutage, weil Sie auch intensiv daran forschen, die wichtigsten Befunde zum Bewusstsein von Lohnabhängigen, die vielleicht Spaltung erklären, aber auch Ansatzpunkte für Solidarität sein können? Genau, und wie hängt das mangelnde Bewusstsein vielleicht auch mit dem Rechtsruck zusammen und bestimmten Abgrenzungsmechanismen, die wir dann auch innerhalb der Arbeitswelt erleben? Ja.
Auch das natürlich eine riesige Frage, die wir uns ganz genau anschauen müssen. Ich glaube, das Wichtigste, was man verstehen muss, wenn man über Klassenbewusstsein redet, ist zum einen, dass Menschen, also auch wir, sehr unterschiedliche Identitäten in einem Kopf haben. Also die sind nie nur Lohnabhängige. Die sind gleichzeitig auch Männer, Frauen anderen Geschlechts. Die sind einheimisch oder zugewandert. die sind jung oder alt, wie auch immer, ne? Und die Frage, inwiefern Klassenbewusstsein durchschlägt, hat immer auch was damit zu tun, wie Klasse adressiert wird. Also werde ich in meinem Arbeitskontext als Lohnabhängige behandelt? Spielt der Interessengegensatz zwischen Arbeit und Kapital eine besonders große Rolle? Zum Beispiel, weil dort Tarifverhandlungen geführt werden, wo diese Linie ja die ganze Zeit sichtbar ist. Zum Beispiel, weil es einen Betriebsrat gibt, der uns alle hier als Lohnabhängige vertritt. Das ist total wichtig für die Frage, ob sich Beschäftigte in der Belegschaft in erster Linie als Lohnabhängige verstehen, die zusammenarbeiten müssen, aber auch zusammenarbeiten wollen und das auch können. Oder ob sie sagen, nee, also wir sind hier die Deutschen und das sind hier die migrantischen Beschäftigten und eigentlich wäre mir Remigration jetzt lieber. Also insofern haben wir immer unterschiedliche Identitäten in einem Kopf. Und das hatte ich ja vorhin schon gesagt, was sich durchsetzt, ist nicht selbstverständlich, nicht ableitbar. Das ist immer eine Frage von Politik. Also von daher ist das mit dem Klassenbewusstsein eine extrem schwierige Frage an der Stelle. Was wir wissen, ist zum einen, dass Beschäftigte den zunehmenden Druck in der Arbeitswelt spüren. Also die Erfahrung, mit der Arbeit nie fertig zu werden, die Erfahrung, die Arbeit nicht mehr gut machen zu können, weil dafür die Zeit fehlt, die Ressourcen fehlen, die Erfahrung, eigentlich immer weniger zu sagen zu haben im Unternehmen, also zum Beispiel, weil es überhaupt keine Strukturen von Interessenvertretung gibt oder weil Vorgesetzte auch sagen, ja, ich höre deine Kritik, aber ich kann ja selber nichts machen, wir sind halt dem Kunden, den Märkten, wem auch immer ausgeliefert. Also diese Erfahrung, die verbreitet sich enorm. Und auch die Angst vor Arbeitsplatzverlust. Also was wir im Moment erleben, diese großen Abbauwellen in Teilen der Arbeitswelt von Arbeitsplätzen, das führt natürlich dazu, dass Beschäftigte sich einfach auf dem Schleudersitz fühlen. Und damit beginnt meines Erachtens die Zwänge der lohnabhängigen Existenz wieder eine sehr viel größere Rolle zu spielen, als sie das in Phasen getan haben, als man sagte, ja, okay, also ich gehe auch arbeiten, aber eigentlich, ja, ist mein Leben viel stärker dadurch bestimmt, wie ich meine Freizeit verbringe, was ich konsumiere, wie auch immer. Also da haben wir, glaube ich, durch die Zuspitzung von sozioökonomischen Konflikten, Krisen, auch Interessengegensätzen, haben wir eine Stärkung von lohnabhängigen Bewusstsein. Gleichzeitig sind wir nach wie vor in einer Situation, in der viele Beschäftigte, wenn man die jetzt fragt, wie stellst du dir denn die Zukunft vor? Hast du denn sowas wie eine Utopie? Wie soll es denn besser sein? Dann würden viele Beschäftigte tatsächlich sagen, mir wäre es am allerliebsten, wenn alles so bleibt, wie es ist. Was wirklich damit zusammenhängt, dass wir schon sehr lange nicht mehr über Alternativen reden. Und wenn, dann ist das nicht Utopie, sondern Dystopie. Also es ist die Verschlechterung der Verhältnisse. Das ist das, was man sich vorstellen kann, jenseits dessen, was man jeden Tag erlebt. Und das ist meines Erachtens ein Riesenproblem. Es ist aber auch nicht alles. Also das ist was mich besonders interessiert, wenn ich auf Studien zu Veränderungen von Arbeitswelt und Beschäftigtenbewusstsein auch schaue. Also dass in den Aussagen von Beschäftigten zu dem, wie sie arbeiten, immer auch sowas wie ein Interessengegensatz angelegt ist. Also so eine Vorstellung von oben und unten zum Beispiel, von uns und den Chefs. Dass gleichzeitig auch immer eine Vorstellung davon angelegt ist, wie es eigentlich sein sollte. Also da ist Kritik drin. Also wenn Beschäftigte zum Beispiel sagen, wir konnten früher mit viel mehr Ruhe arbeiten. Die Qualität von dem, was wir tun, Produkt, Dienstleistung, das war früher viel wichtiger. Heute muss ich das gegen das Management verteidigen, was nur noch auf Kennzahlen und Kosten und sowas guckt. Oder wenn die sagen, das Unternehmen hat sich früher viel mehr um uns gekümmert, die hatten soziale Verantwortung, haben sie übernommen. Das ist total interessant, weil auf der einen Seite ist völlig klar, es stimmt nicht. Ja, also es war nie so. Aber in dieser auszugsweisen Rekonstruktion von Vergangenheit, wo man sagt, so wäre es früher angeblich gewesen, ne, die gute alte Zeit, da steckt immer auch sowas drin wie eine Vorstellung davon, wie es sein sollte. Also der Thompson nennt es moralische Ökonomie. Und daran kann man ansetzen, weil das hat ein utopisches Potenzial. Das finde ich total interessant. Also als eine Reaktion zum Beispiel auf mein Buch, dass in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit jetzt angefangen wird, über Erzählcafés an diese Erinnerung der Vergangenheit anzuknüpfen und daraus Forderungen für die Zukunft abzuleiten. Also auch das spielt eine Rolle. Naja, und dann gibt es natürlich diese ganz interessanten Befunde. Das verweist dann so ein bisschen auf Ihre Frage, was hat das alles mit Rechtsruck zu tun im Moment? Also wirklich eine ganz widersprüchliche Situation im Moment, dass sehr viel Menschen in Nachwahlbefragungen zum Beispiel sagen, ich bin Arbeiter, Arbeiterin, ich gehöre sogar auf Nachfrage, also von der Friedrich-Ebert-Stiftung zum Beispiel, ich gehöre zur Arbeiterklasse in dieser Formulierung und ich wähle AfD. Also worüber wir uns ja jetzt im Moment sehr oft unterhalten, wie das eigentlich sein kann, ob die AfD jetzt die neue Arbeiter-Arbeiterinnen-Partei ist. Nein, ist sie natürlich nicht.
Es wird alles schlechter werden für Arbeiterinnen und Arbeiter.
Absolut. Werfen wir einen Blick ins AfD-Parteiprogramm, dann wissen wir schon, in welche Richtung das gehen würde. Aber gleichzeitig haben wir dort diese Widersprüchlichkeit in den Köpfen. Ne? Also auf der einen Seite finden wir in dieser Aussage, ich bin Teil der Arbeiterschaft oder der Arbeiterklasse und ich wähle AfD, finden wir die alte Dichotomie, wir hier unten, die da oben. Die ist da, die ist seit den 50er Jahren da, trotz alles Geredes von Mittelstandsgesellschaft und gesellschaftlichem Zusammenhalt und so weiter und so fort. Die ist da. Also die Leute wissen, da gibt's eine Scheidelinie. Aber in der aktuellen Situation, wo die Rechte in vieler Hinsicht einen Ton angibt und auch die Interpretation in der Hand hat, wird dieses oben unten oft so interpretiert, dass wir hier unten, also im Zweifelsfall ich und mein Chef bin, die sich irgendwie zum Beispiel in der Transformation, in der Verbrennerindustrie oder in der Kohlewirtschaft oder so, sich gegen die Politik, die Eliten in Politik und Medien und so durchsetzen müssen, die jetzt hier unbedingt Klimapolitik betreiben wollen, zum Beispiel, ne? Das ist zum Beispiel so ein Problem. Also wir haben das Potenzial für Klassenpolitik, aber es wird in so eine seltsame oben-unten-Linie gepresst, die mit Klassengegensätzen eigentlich nichts mehr zu tun hat. Also besonders krass im Fall zum Beispiel von diesem AfD-Ablegerzentrum, die sich unzutreffenderweise, würde ich sagen, gerne Gewerkschaft nennen, die sagen, also wir sind die Kümmerer in den Betrieben, wir kümmern uns um die Beschäftigten. Die da oben, das ist im Zweifelsfall der Betriebsrat und die Gewerkschaft, nicht die Unternehmensleitung, weil dann müsste man über Kapital und Arbeit reden. Also wir haben da wirklich eine ganz seltsame Gemengelage in vielen Köpfen, an die man ansetzen kann, aber wo es tatsächlich unheimlich dringend ist, dass man diese Klassenperspektive mal wieder greifbar macht. Also dass man mal wieder darauf hinweist, es gibt Kapital und Arbeit. Und der alte Spruch von Bert Brecht, der gilt eben immer, wer ich nicht arm, bist du nicht reich.
Hm. Sehen Sie da denn auch hoffnungsvolle Entwicklungen? Also ich meine, gegenwärtig setzt sich da als Deutungsangebot bei vielen in den Köpfen eben dann die Rechte noch durch. Aber wir sehen ja auch, wie diese Vorstellungskraft, also wie zum einen der Klassengegensatz, aber dann auch die Vorstellungskraft, dass wir daran was ändern können, wie da auch Bewegung passiert, ne? Sei es mit den Erfolgen der Linkspartei, sei es aber auch, dass wir gewerkschaftliche Kämpfe wieder mehr sehen, sind ja auch Momente, ne? Im Machen entsteht dann vielleicht auch Verbindung und Solidarität. In Ihrem Buch gibt es den einen Satz, Solidarität hat etwas Performatives, ne? Also die entsteht überhaupt erst in der Auseinandersetzung mit einem Gegner und in der Verbindung untereinander.
Ja.
Deswegen hätte mich mal interessiert, was sind aus Ihrer Sicht oder was folgt zum einen aus Ihren Analysen dieser Spaltungslinien und was sind aus Ihrer Sicht wichtige Ansatzpunkte heute, um da Verbindung zu schaffen?
Muss man auf ganz verschiedenen Ebenen anschauen. Tatsächlich, also Solidarität hat was Performatives. Also so ähnlich wie der E.P. Thompson sagt, die arbeitende Klasse muss schon da sein, damit sie entsteht, kann man das über Solidarität tatsächlich auch sagen. Ne? Also man braucht eine bestimmte solidarische Grundlage, aber in Arbeitskämpfen ist es, wie wir aus sehr vielen Studien wissen, einfach besonders leicht, die Erfahrung zu machen, dass man gemeinsame Interessen hat, wer das Gegenüber ist und dieses Wir auch zu erweitern. Also zum Beispiel um die Beschäftigten in den Randbelegschaften. Also deswegen ist die Tatsache, dass in den letzten Jahren mehr Arbeitskämpfe geführt, mehr Streiks geführt werden, Gewerkschaften auch offensiver werden, auf jeden Fall ein Hoffnungssignal. Gleichzeitig ist auch das widersprüchlich. Also warum werden mehr Arbeitskämpfe geführt? Weil der Druck auf Beschäftigte wächst. Also weil Vereinbarungen nicht eingehalten werden, selbst in den hochorganisierten Teilen der Arbeitswelt, also zum Beispiel in der Autoindustrie VW von heute auf morgen Betriebsvereinbarungen, Haustarifverträge kündigt. Also dann stellt sich tatsächlich die Frage, was machen wir eigentlich jetzt? Also wie mache ich gewerkschaftliche Politik, wenn Co-Management, die Verhandlung am grünen Tisch, nicht mehr funktioniert? Weil der Konfliktpartner, würde der Walter Müller-Jentsch sagen, der Konfliktpartner einfach seine Rolle quittiert hat, der ist nicht mehr da. Also ich muss jetzt neue Standards schaffen. Ich muss neue Möglichkeiten finden, Beschäftigteninteressen zu vertreten. Unter den Bedingungen kommt Bewegung auch in gewerkschaftliche Politik. Und ich sehe da schon Suchprozesse. Also wie man jenseits dieser etablierten Wege, auch in diesen Teilen der Arbeitswelt, vielleicht auch eine offensivere Gewerkschaftspolitik machen kann. Wie man gegen rechts vielleicht auch eine stärker explizit politische Gewerkschaftspolitik braucht, die eben nicht nur Tarifabschlüsse macht, sondern die dieses Erbe der Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung vertritt, was ja ganz eindeutig auf Gleichheit, Emanzipation, Solidarität abzielt. Mhm. Also da passiert unheimlich viel. Ich würde sagen, auf der einen Seite steigender Druck, eine enorme Infragestellung von lange erkämpften Standards, denken wir nur ans Arbeitszeitgesetz, und auf der anderen Seite aber auch die Erkenntnis bei sehr vielen Beschäftigten in unterschiedlichen Teilen der Arbeitswelt, dass es so nicht weitergeht. Also dass man was tun muss und dass man was tun kann, dass es da Möglichkeiten gibt. Also das ist eigentlich das, was mich interessiert. Also beides im Grunde genommen. Auf der einen Seite geht es mir darum, dass wir verstehen, wo Potenziale für Solidarisierung liegen. Und da müssen wir uns auf der Ebene von Unternehmensorganisation, von sozialem Sicherungssystem, von politischen Ansätzen und so weiter damit auseinandersetzen, wo es Ansätze für verbindende Politik tatsächlich gibt. Und auf der anderen Seite ist natürlich die riesengroße Frage, wie aus diesen Potenzialen der Solidarisierung tatsächlich Solidarität werden kann. Und da spielt praktische Solidarität, das Erleben von Solidarität, zum Beispiel in Arbeitskämpfen, einfach eine enorm große Rolle. Hm.
Nur als kurze Nachfrage, weil Sie gesagt haben, da erleben Sie eine Suchbewegung bei den Gewerkschaften. Wo sehen Sie das? Weil ich nehme die Gewerkschaften auch als sehr widersprüchlich wahr. Also wir haben da immer noch irgendwie so ein Kleben an der Sozialpartnerschaft, die ja eigentlich schon von vielen Teilen des Kapitals aufgekündigt ist, ja, wo man wirklich die Daumenschrauben anzieht von der Seite. Ja. Aber von gewerkschaftlicher Seite verhält man sich da für mein Empfinden nach, als sei irgendwie noch alles beim Alten mit Sozialpartnerschaft so. Das Ganze ist dann auch verbunden mit der ökologischen Frage, wo die Gewerkschaften bis heute im Paradigma von Wachstum um jeden Preis, glaube ich, irgendwie drinstecken. Zeigt sich auch bei der Mehrheitsposition jetzt gerade mit Blick auf Aufrüstung so. Da wird die Konversion von Betrieben zum Arbeitsplatzerhalt befürwortet, kurzsichtig bis gefährlich, denke ich. Oder auch Thema Arbeitszeitverkürzung, was ja eigentlich ein Instrument wäre für Arbeitsplatzerhalt. Lese ich kürzlich ein Interview mit der DGB-Vorsitzenden Jasmin Fahimi im Surplus-Magazin, yeah, die da sagt, ja, man könne das angesichts schlechter Konjunktur gerade nicht fordern. Und das ist irgendwie ein bisschen schwach so. Denn ich denke mal, Rückschritte verhindern, das geht heute nur noch, wenn man offensiv handelt. So. Und da ist man mir auf vielen Ebenen echt zu defensiv und vorstellungslos. Genau, und dieser handzahme Apparat, der ist das eine, und gleichzeitig gibt es natürlich eine Zunahme von linken Gewerkschaftsaktivismus, der an demokratischer Organisierung, an Konfliktorientierung, an politisierenden Strategien interessiert ist. Also ich glaube, diese Rosa-Luxemburg-Konferenz zu Gewerkschaftsarbeit, die ist ja über die Jahre stetig gewachsen, ne? Die TeilnehmerInnenzahl. Also da nehmen wir ganz wunderbare Impulse wahr. Mhm. Deswegen hätte mich aus Ihrer Perspektive interessiert, wo sehen Sie da die Gewerkschaften und wo sehen Sie Potenziale für eine Erneuerung, eine offensivere Ausrichtung, die wir, glaube ich, brauchen, ne?
Ja. Also ich würde Ihre Analyse im Wesentlichen, glaube ich, unterschreiben. Also wir haben im Moment die Situation, wo Gewerkschaften, auch Betriebsräte, ungeheuer unter Druck stehen. Also durch die Regierungspolitik, durch Unternehmen, die sich an Absprachen nicht halten. Aber auch natürlich dadurch, dass sie in bestimmten Teilen der Arbeitswelt überhaupt keine Rolle mehr spielen und sich dort überhaupt erst neu organisieren müssen, also Häuserkämpfe führen müssen in Tarifkonflikten oder klagen müssen, damit ein Betriebsrat gegründet werden kann in Bereichen, wo das formell eigentlich zulässig ist, aber die Unternehmen halt dagegen schießen. Also insgesamt schon eine Situation von Defensive, aber verbunden mit der Erkenntnis, glaube ich, in doch wachsenden Teilen der Gewerkschaften, dass es einfach nicht mehr so weitergeht, wie man es bisher gemacht hat. Also, dass die erfolgreichen Strategien, die man hatte, die ganz stark auf Win-Win, Kompromisse und so weiter gezielt haben, dass die einfach auch nicht mehr funktionieren. Ich würde mir jetzt nicht zutrauen zu sagen, wie das ausgeht. Ja, also ob eine offensivere Orientierung und so weiter dazu führt, dass Gewerkschaften wirklich stärker emanzipatorischer, ansprechender für Mitglieder werden und so weiter. Weil man muss ja auch sagen, in dem alten Modell hat man ganz gute Erfolge erzielt. Ne? Also erstmal ist es eine Schwächung, dass das nicht mehr funktioniert. Gleichzeitig liegt es aber natürlich nahe und liegt es auf der Hand und ist es auch kein Zufall, dass diese Projekte wie zum Beispiel Arbeitszeitverkürzung oder ich würde sagen, realistischer gesprochen, kurze Vollzeit für alle, dass das Projekte sind, die nicht totzukriegen sind. Also die, wenn sie Beschäftigtenbefragungen machen, eine unheimlich große Rolle spielen, sehr großen Zuspruch finden bei Beschäftigten, die sagen, ja, in die Richtung wollen wir eigentlich denken. Und was wir schon sehen bei Gewerkschaften ist, dass es in den letzten Jahren eigentlich zu einer Entwicklung gekommen ist, dass man eher die Mitgliedschaft befragt bei bestimmten zentralen Forderungen und mal guckt, was dort eigentlich gerade köchelt, welche Themen man aufgreifen muss. Die Arbeitszeitproblematik war da wirklich interessant. Also in den letzten 10 Jahren, würde ich mal behaupten, war das eins der Themen, die richtig gezündet haben. Und zwar deshalb, weil wir ja wirklich, auch das ist ein Potenzial für verbindende Politik, bei sehr unterschiedlichen Beschäftigtengruppen die Erfahrung machen, dass Arbeitszeit einfach nicht zum Leben passt. Also entweder man ist Vollzeit beschäftigt, arbeitet viel zu viel, kann sich nicht um die Familie, nicht um Kinder, nicht um Hobbys kümmern. Oder man hängt halt in Teilzeit- und Minijobs fest, verdient nicht genug Geld, um die Existenz zu sichern, geht der Altersarmut sehenden Auges entgegen und würde eigentlich gern länger arbeiten. Diese Diskussion, die war ungeheuer lebendig, die ist im Moment, auch da würde ich Ihnen recht geben, weitgehend zum Erliegen gekommen. Und da spielen Gewerkschaften auch nicht nur eine positive Rolle, also weil sie den Druck, der in dieser Arbeitszeitfrage liegt, im Grunde genommen rausgenommen haben und in der Tendenz jetzt sagen, okay, jetzt kriselt die Wirtschaft und Unternehmen bauen Jobs ab, jetzt ist Beschäftigungssicherung das Dominierende. Das ist zu kurz gesprungen. Also wir haben letztes Jahr gerade das Jubiläum des Kampfs um die 35-Stunden-Woche gefeiert. Damals war immer klar, also Arbeitszeitverkürzung war damals das Thema, das hat zu tun mit Beschäftigungssicherung, also damit, dass man Arbeit auf mehr Köpfe verteilt. Es hat aber auch zu tun mit Humanisierung, also weil man den Druck in der Arbeitswelt im Betrieb ein Stück weit reduziert. Und es hat zu tun mit Emanzipation, also weil Arbeitszeit ein Maß der Freiheit von Lohnarbeit ist. Also gibt's einen Feierabend, gibt's ein Wochenende, kann ich irgendwann mal Nein sagen? Dafür ist sowas wie ein Arbeitszeitgesetz, sind Arbeitszeittarifverträge, verbindliche Arbeitszeiten unheimlich wichtig. Deswegen glaube ich, dass die Gewerkschaften wirklich verstehen müssen, dass diese Offensive der Bundesregierung, also von wegen wir alle müssen jetzt immer mehr arbeiten und der 8-Stunden-Tag steht auf der Abschlussliste, dass diese Offensive ins Mark von Absicherung von Lohnabhängigen, auch von emanzipatorischer Politik und von gewerkschaftlicher Stärke irgendwie zielt. Wenn das fällt, haben wir mehr Konkurrenz, mehr Hauen und Stechen an der Stelle und das ist definitiv nicht im Interesse von Gewerkschaften. Deswegen hoffe ich tatsächlich, dass dieses Arbeitszeitthema sehr bald wieder zurückkommt und zwar mit Macht, weil dabei geht es ja nicht nur um die Umverteilung von gesellschaftlicher Zeit, da geht es auch immer um die Umverteilung von gesellschaftlichem Reichtum.
Ja, ich denke auch Arbeitszeitverkürzung, eine kurze Vollzeit für alle, das ist auf jeden Fall ein Transformationsprojekt, wo sich viel verbinden lässt, wo viel zusammenkommt und viele Menschen sich auch, glaube ich, drin sehen können. Also Humanisierung der Arbeitswelt, Vereinbarkeit, Familie, Beruf, ein gutes Leben und auch Arbeitsplatzsicherung angesichts von ökologischen Notwendigkeiten. Würden Sie denn im Unterschied jetzt zu der Mehrheitsposition der Gewerkschaften heute für eine 4-Tage-Woche sich stark machen, Frau Meyer-Ahuja? Und was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Knackpunkte bei der Umsetzung? Also ich denke da zum Beispiel an Lohnausgleich und Personalausgleich. Also Arbeitszeitverkürzung darf beim Gros der Menschen nicht zu weniger Kohle in der Tasche führen oder zu Arbeitsverdichtung am Ende, wenn dann die gleiche Arbeit von weniger Leuten gewuppt werden muss. Ja. Also sehen Sie da kurze Vollzeit als das Transformationsprojekt für unsere Zeit und was sind da aus Ihrer Sicht auch die wichtigsten Knackpunkte, auf die zu achten ist?
Also ich glaube, dass die Verwirklichung dieses Projekts im Moment weiter entfernt ist als noch vor ein paar Jahren. Also das vorneweg, ne? Also wenn Sie fragen, ist das realistisch, würde ich sagen, nee, aber man sollte es versuchen. Hm. Und zwar deshalb, weil es wirklich ein Projekt ist, in dem sich unheimlich viel bündelt. Also die Einführung der Vier-Tage-Woche, da gibt es ja auch Pilotprojekte jetzt mittlerweile zu, weil es so vielen Beschäftigten unter den Nägeln brennt, ne? Die Einführung der Vier-Tage-Woche, die ist gebunden an sehr besondere Bedingungen. Also das eine ist, alle Umfragen, die wir zu dem Thema haben, sagen, eine Mehrheit der Beschäftigten hätte gerne eine Vier-Tage-Woche, kann sich das aber nur leisten mit Lohnausgleich. Also was natürlich heißt, da geht's um die Umverteilung von Gewinnen zum Beispiel, ne? Also man muss für 4 Tage dann eben so viel Geld bekommen wie sonst für 5 oder 6. Und das geht auch tatsächlich. Also das kann man, glaube ich, ganz gut sehen. Auch in den entsprechenden Studienumfragen gibt es ja diese Pilotprojekte, die dann sagen, ja, wir verkürzen einfach die Arbeitszeit. Ihr habt jetzt einen Tag in der Woche frei. Wir zahlen euch dafür dasselbe Geld, weil ihr bringt ja auch dieselbe Leistung. Kann man natürlich rumdrehen. Man kann sagen, ja, wenn wir dieselbe Leistung bringen, dann muss es natürlich 100% Lohnausgleich sein. Dann sind wir schon beim zweiten Knackpunkt. Das ist nämlich eine ungeheuer problematische Annahme. Wenn man sagt, wir arbeiten dann halt einfach intensiver, einen Tag weniger pro Woche, dann sind wir genau bei dem Punkt Arbeitsverdichtung. Und wir sind in einer Situation, wo sehr viele Beschäftigte regelmäßig zu Protokoll geben, ich bin abends viel zu kaputt, um mich überhaupt noch um irgendwas anderes zu kümmern. Ich kann nicht mehr abschalten. Ich bin psychisch erschöpft. Ich bin körperlich erschöpft und so weiter. Da kann die Lösung offensichtlich nicht sein, dass wir sagen, okay, Arbeitszeiten runter. Und dafür Arbeitsintensivierung rauf. Das heißt, diese alte Forderung nach Personalausgleich, die ist ganz zentral an der Stelle. Da müssen neue Leute eingestellt werden. Und wenn man dann argumentiert, ja, aber es gibt nicht genug Leute in unserem Bereich, wir finden niemand, wir können niemand einstellen, dann würde ich sagen, ihr steht doch so auf den Ausgleich von Angebot und Nachfrage. Dann macht mal attraktive Arbeitsbedingungen, erhöht mal die Löhne, sorgt dafür, dass die Jobs auch inhaltlich ansprechender sind. Dann wird man schon Leute finden. Also sprich Personalausgleich wäre ein zweiter Punkt, der ganz interessant ist. Und wenn wir über Lohn- und Personalausgleich reden, dann sind wir bei der Umverteilung von gesellschaftlichem Reichtum und von gesellschaftlichen Machtverhältnissen. Weil Personalausgleich heißt nämlich, Beschäftigte, Betriebsräte, Gewerkschaften bestimmen mit, wie Arbeit organisiert wird, wie Leistungsstandards festgelegt werden. Und das ist was, was Unternehmen immer sehr weit von sich weisen und überhaupt nicht gerne wollen, weil sie sagen, das ist ihr Direktionsrecht. Da muss man aber ran, wenn man eine humanere, emanzipatorischere Arbeitswelt irgendwie herstellen will, wenn man Demokratisierung eben auch in Unternehmen, auch in der Wirtschaft will. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle. Und gleichzeitig gibt es diesen anderen Teil der Arbeitswelt, der groß ist. Und der auch gewachsen ist in den letzten Jahren, das ist Teilzeit und Minijob und es sind vor allen Dingen Frauen und viele Frauen mit Sorgeverpflichtungen für Kinder, für Alte und so weiter. Jetzt sagt man, okay, wir verlängern die Arbeitszeiten. Was heißt denn das? Und da führt uns die Diskussion über kurze Vollzeit direkt zu einer ganzen Reihe weiterer extrem relevanter Fragen. Also zum Beispiel, man kann die Arbeitszeit nur verlängern, wenn es eine ordentliche Kinderbetreuung gibt. Wenn es ein ordentliches System von Altenpflege gibt, wo ich auch ohne schlechtes Gewissen, also meine Angehörigen, hingeben kann, setzt voraus, dass dort mehr Personal arbeitet zu besseren Bedingungen, passt nicht gut zur Austeritätspolitik und Schuldenbremse für einen regulären Haushalt, während man Milliarden für Rüstung verschleudert. Große Frage, würde ich mal sagen. Geht aber auch noch weiter. Wir haben nämlich einen Teil der Arbeitswelt, also zum Beispiel die Teile, Reinigungsgewerbe, Einzelhandel, wo sehr viel mit Teilzeit- und Minijobs gearbeitet wird. Dort könnte man nicht sagen, wir machen jetzt 4-Tage-Woche. Also im Reinigungsgewerbe, dazu habe ich selber lange Forschung gemacht, sagen Beschäftigte, das tut uns sehr leid, aber wir schaffen nicht 30 Stunden die Woche. Weil genau dort, wo mit Minijobs und diesen komplexen Schichtsystemen gearbeitet wird, hat Arbeitsintensivierung inzwischen ein Niveau erreicht, was man nicht für mehr Stunden pro Woche durchhalten kann. Also das sind Reinigungsflächen, die haben wirklich nichts mit unserem privaten Haushalt zu tun. Da geht es um Hunderte von Quadratmetern, ne? Und die Beschäftigten müssen das irgendwie innerhalb ihrer Zeit ableisten. Das heißt, wenn wir jetzt über Arbeitszeitverlängerung reden, dann reden wir darüber, dass ganze Branchen anders organisiert werden müssen. dass da mehr Menschen arbeiten müssen mit weniger intensiver Arbeitsleistung für längere Stunden. Und das sind zum Beispiel sofort die Kommunen in der Pflicht, die müssen ihre Reinigungsdienste anders organisieren. Dann lohnt sich vielleicht die Auslagerung nicht mehr, weil Auslagerung heißt ja vor allen Dingen Kostenersparnis. Das würde dann nicht mehr gehen. Sind wir wieder direkt an der Frage von öffentlichen Haushalten. Und klar, wir sind auch ganz schnell an Fragen von geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung. Wenn Frauen 30 Stunden arbeiten und Männer möglichst auch 30 Stunden arbeiten sollten, wären tatsächlich gleichberechtigtere Modelle von Reproduktionsarbeit, von Care-Arbeit denkbar. Aber da müssen wir erstmal hin. Und deswegen würde dieses System Vier-Tage-Woche eigentlich auch wirklich nur funktionieren, wenn man sagen würde, kurze Vollzeit mit vollem Lohn, vollem Personalausgleich und auch wirklich für alle. Und nicht nur für diejenigen, die dann sagen, okay, also ich arbeite sowieso kürzer und nehme dafür Lohneinschnitte in Kauf. Das haben wir schon. Das ist die Teilzeitarbeit von Frauen im Grunde genommen. Davon brauchen wir nicht mehr.
Ja, weniger arbeiten, kurze Vollzeit, auch meiner Ansicht nach. Eins der zentralen Transformationsprojekte ist auch untrennbar verbunden mit Themen wie Vergesellschaftung und demokratischer Planung. Ne? Ohne diesen Dreiklang vielleicht wird es nicht gehen. Ja. Aber braucht natürlich auch angriffslustige Gewerkschaften. Bringt mich dann vielleicht auch zu meiner abschließenden Frage, Frau Meyer-Ahuja. Die Regierung möchte ja genau das Gegenteil, will, dass wir alle mehr arbeiten. Klassenkampf von oben ist angesagt, die Arbeitskosten sollen sinken, damit Vermögen, die ihre Gewinne im Standortwettbewerb sichern können oder vielleicht sogar ausbauen können. Dazu Aufrüstung und Sparpolitik verbunden mit Rassismus, Armbashing als ideologischem Kit, ne, der die arbeitende Gesellschaft da und die Menschen voneinander trennen soll. Ja. Den Zeitgeist zu drehen, Frau Meyer-Ahuja, das wird auf jeden Fall keine einfache Aufgabe. Deswegen die Fragen, wohin könnten wir steuern, wenn ja die Konkurrenz und die Spaltung weiter verschärft werden? Was ist da vielleicht aus Ihrer Sicht so ein Negativszenario? Und was denken Sie ganz grundsätzlich, was sind die Hebel, die wir Ihrer Ansicht nach bewegen müssen, um den Zeitgeist zu drehen?
Das Negativszenario ist, dass die Dynamiken so bleiben, wie sie sind. Also, dass sich die Krisentendenzen, die wir sehen in der Arbeitswelt, dass die sich weiter verschärfen. Also, Angst um den Arbeitsplatz, die Sorge, dass man den erreichten Status nicht halten kann, die Angst vor prekärer Beschäftigung und dann in ein Arbeitslosenversicherungssystem gezwungen zu werden, was vor allen Dingen mit Sanktionen und Leistungsentzug und Druck und Zwang und so weiter arbeitet. All das sind Tendenzen, die dazu führen, dass Solidarisierung immer schwieriger wird. Und dasselbe gilt für den Druck in der Arbeitswelt. Also es gibt Umfragen vom WSI, also von dem Forschungsinstitut der Gewerkschaften, die belegen, dass diejenigen, die sagen, ich kann nicht stolz sein auf meine Arbeit, ich kann wenig Einfluss darauf ausüben, wie meine Arbeit eigentlich gemacht wird, meine Leistung wird nicht gesehen und so weiter, dass das diejenigen sind, die überdurchschnittlich oft ihr Kreuz bei der AfD machen. Also in dem Moment, wo man die Logik von Konkurrenz und Spaltung, die in diesem kapitalistischen Wirtschaftssystem einfach drinsteckt, sozusagen das Lebenselixier dieses Systems ist, wenn man dieser Logik nichts entgegensetzt und die auf die Spitze treibt, dann bekommt man auch politische Kräfte, die genau an dieser Logik ansetzen und die ihrerseits dazu beitragen, dass Konkurrenz, Spaltung, Menschenfeindlichkeit und so weiter immer weiter eskaliert. Das ist meines Erachtens das Negativszenario und ich würde es auch nicht für ausgeschlossen halten, also dass wir in diese Richtung noch gehen. Aber umso dringender ist wirklich zu überlegen, wie es anders gehen kann. Also an welchen Stellen es eigentlich möglich ist, dem tatsächlich was entgegenzusetzen. Und das findet auf ganz unterschiedlichen Ebenen statt. Also das findet im Arbeitsprozess, in den Betrieben statt, wo man sich wirklich fragen kann, was habe ich dieser Fragmentierung von Belegschaften, dieser Auslagerungslogik entgegenzusetzen? Wie bringe ich denn als Betriebs-, als Personalrat, wie bringe ich denn Beschäftigte in Stamm- und Randbelegschaft eigentlich zusammen? Kann ich die gemeinsam mobilisieren? Gibt es gemeinsame Forderungen? Kann ich da Solidarität erlebbar machen? Wie bringe ich dort migrantische und deutsche Beschäftigte zusammen? Also ich habe vorhin über die große Rolle von Tarifverträgen, Betriebsrat und einer Unternehmenspolitik geredet, also die in großen Unternehmen zum Beispiel oft anzutreffen ist, die der Werner Schmidt als betrieblichen Universalismus bezeichnet, wo Beschäftigte sich wirklich vor allen Dingen als Kolleginnen und Kollege beobachten und sowas wie Herkunft, Politik und so weiter aus dem Betrieb raushalten. Die Frage ist, brauchen wir in Zukunft nicht noch was anderes? Brauchen wir nicht eine offensive gewerkschaftliche Politik, die eben auch inhaltlich Pflöcke einrammt und sagt, wir sind eben jetzt nicht nur die Tarifpartei, wir sind die Partei der Gleichheit, der Humanität, der Emanzipation, der Solidarität. Und wir sorgen dafür, dass das eben auch in der Arbeitswelt eine Rolle spielt. Und wer das nicht unterschreibt, der fliegt raus, auch wenn es Mitglieder kostet. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo Gewerkschaften eine große Rolle spielen können. Die können auch eine große Rolle spielen bei der Frage der Erweiterung von kollektiven Standards. Also erstmal der Verteidigung, aber idealerweise natürlich auch der Erweiterung. Denn dieser Punkt, Gesetze, die für alle gelten, soziale Sicherungssysteme, die Konkurrenz zwischen Arbeitenden mindern und die auch dafür sorgen, dass dieses Machtgefälle zwischen Unternehmen und Beschäftigten nicht mehr ganz so groß ist, die sind total wichtig für die Frage, ob Beschäftigte sich auch auf Augenhöhe begegnen können, ob die solidarisch sein können. Also in dem Moment, wo ich wegen der Drohung mit Grundsicherung oder Bürgergeld in der Situation bin, jeden Job anzunehmen, kann ich nicht solidarisch sein. Also ich packe meine Ellenbogen aus und kämpfe mit Zähnen und Klauen darum, dass ich derjenige oder diejenige bin, die das nächste Arbeitsplatzangebot kriegt und so weiter. Deswegen ist die Sache mit der Erweiterung kollektiver Rechte in der sozialen Sicherung unheimlich wichtig. Mhm. Das gilt übrigens auch in Bezug auf kollektive Rechte auf öffentliche Dienste, öffentliche Dienstleistungen, Sozialeigentum. Auch die mindern nämlich die Konkurrenz zwischen Arbeitenden ab, wenn es ein Gesundheitswesen gibt, ein Erziehungssystem, einen öffentlichen Nahverkehr, wo ich nicht durch hohe Performance in der Lohnarbeit dafür sorgen muss, dass ich mir das alles leisten kann, sondern die einfach da sind als eine soziale Grundstruktur, die auf Lohnarbeit auch aufbaut. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und der letzte Punkt, da sind wir wirklich beim Kampf um die Köpfe. Also es ist wirklich so, dass in jedem Kopf sehr unterschiedliche Identitäten drin stecken, dass diese Konkurrenzlogik, die Spaltungslogik natürlich da auch drin ist. Ich meine, wir leben seit 4 Jahrzehnten unter Bedingungen, in denen das die Logik ist, die permanent betont wird, auch in der Politik.
Ja.
Und da anzusetzen und zu sagen, was gibt's denn da anderes, ist meines Erachtens absolut wichtig. Also nach diesen Solidarisierungspotenzialen, die in alltäglichen Arbeits- und Lebenserfahrungen stecken, in der Erfahrung mit Lohnarbeit, in der Erfahrung mit Kooperation im Arbeitsprozess, in der Erfahrung auch damit, dass man, wenn man sich kollektiv absichert, einfach selber mehr Freiräume hat, dass soziale Sicherungssysteme, Arbeitsrecht kein Zwang ist, der mich daran hindert, meinen absolut individuellen Interessen nachzugehen, sondern dass das ein schützender Rahmen ist, der dafür sorgt, dass ich überhaupt eine Chance habe, meine eigenen Interessen einzubringen in der Arbeitswelt. Das sind solche Punkte, die man, glaube ich, ganz stark vertreten muss. Und das müssen wir auf allen Ebenen machen. Also in den Betrieben, in den Gewerkschaften, in der Politik, ob Parteipolitik oder drüber hinaus. Ich glaube, da liegt wirklich viel Arbeit vor uns. Aber die gute Nachricht ist, es gibt da was. Es gibt da was, wo man anknüpfen kann. Und es sind nicht nur Leiterfahrungen, das sind auch positive Erfahrungen mit Solidarität auf Augenhöhe. Die müssen wir verallgemeinern, die müssen wir verbreitern. Ich glaube, darum wird es in Zukunft gehen.
Großartig. Das war zum Abschluss in Ihrer Antwort ein wunderschöner Pep-Talk für all unsere Zuhörenden hier, sich entsprechend einzubringen. Frau Meyer-Hutscher, ich danke Ihnen.
Ich danke Ihnen, Herr Andrecke.
Ja, Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Mein Gast war die Soziologin Nicole Meyer-Hutscher. Wenn ihr euch für sie oder ihr aktuelles Buch Klassengesellschaft akut interessiert, dann schaut doch gerne mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst bitte nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast. Hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch sehr, sehr gerne Fördermitglied. Das geht schon ab 3 € im Monat. Also klickt euch am Ende dieser Folge durch in den Shownotes oder auf dissenspodcast.de zur Förderplattform Steady Schließt dort eine Fördermitgliedschaft ab. So ermöglicht ihr, dass ich kostenlos, unabhängig und werbefrei für alle da draußen senden kann. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.